zurück in New York. Das Gesetz der Straße zwingt uns, unser Sofa hier hinzustellen. Und von hier zwischen den Fronten zu berichten. Mit mir hier Martin Arek, kurz vor seinem Podcast-Ruhestand.
Hallo!
Und Robert Krüger, der korrupte Bulle.
Hi. Außerdem dabei Stefan Giesbert, unser Undercover-Agent.
Hallo, herzlich willkommen zum Kinocast aus dem Kino in Stuttgart.
Voll undercover. Worum ging es nochmal?
Ja, ich habe gerade vergessen, wie der Film war.
Gesetz der Straße.
Brooklyn's Finest, Gesetz der Straße. Worum ging's?
Oh ja, das ist schwer zu erklären, kann man sagen.
Krieg ich noch ein Eierlikör?
Eierlikör? Ach so, ist Ostern.
Ja, ist Ostern. Wir haben Eierlikör.
Ja, aber über Eierlikör reden wir nachher. Ja, Gesetz der Straße. Es ist ein Polizeithriller in New York. Wir haben einen Haufen Hauptfiguren, eine gespielt von Richard Gere, eine von Ethan Hawke und eine von Don Cheadle. Und es sind alles drei Polizisten, der eine undercover, der eine kurz vorm Ruhestand und der dritte völlig am Ende mit den Nerven, vor allen Dingen mit dem privaten Geld und seiner Familie und allem. Es ist also ziemlich...
Vielleicht ein bisschen korrupt.
Ja, was heißt korrupt? Er lässt sich ja nicht bestechen. Er sammelt nur hin und wieder mal so ein bisschen Drogengeld ein für private Zwecke.
Ja, oder so.
Und das Interessante an dem Film ist, dass die einzelnen Handlungsstränge, man kann das auch schwer zusammenfassen, ohne jetzt gleich alles wegzuspoilern.
Genau.
Es hat halt drei Handlungsstränge. An jedem dieser Figuren hängt einen Handlungsstrang dran. Und die sind nur sehr, sehr lose miteinander verwoben. Die begegnen sich teilweise... Also ja, so gar nicht oder schön. Zufällig.
Stehen sie zusammen in der Polizeiwache und der eine läuft nur vorbei oder sie reden nur so ganz kurz miteinander so, ach ja, hier hast du das gesehen, oh ja, Aber es ist nicht so, dass sie Kollegen sind und sich kennen würden oder so.
Nee, gar nicht. Das Interessante ist auch, dass er wirklich keinen übergreifenden Bogen hat. Also man kann jetzt nicht sagen, da geht's um die Verhinderung von Verbrechen XY oder so, sondern... im Wesentlichen erleben wir drei komplett getrennte Geschichten. Einmal eben diese Familiengeschichte. Er hat zu wenig Geld, um ein neues Haus zu kaufen. Er braucht aber ein neues Haus, also der Ethan Hawke-Charakter, weil seine Frau schwer unter dem Schimmelproblem leidet, das er in seinem jetzigen Haus hat. Und vor allen Dingen erwartet sie zwei weitere Kinder und dafür ist zu wenig Platz. Und das kann er sich...
Schon vier oder
er hat schon vier oder so, ja. Und dieses Problem macht ihn fertig. Vor allen Dingen auch... also es bricht seinen Willen, irgendwie noch ehrlich zu sein, weil er halt sieht, dass er das Geld tierisch dringend braucht und es nicht kriegt und Gehaltserhöhungen gibt es wohl auch nicht so oft und die Drogen-Heinis, die er jeden Tag hochnimmt, die haben halt endlos davon. Und dann haben wir den zweiten Geschichte, Don Cheadle, der Undercover-Agent ist und eigentlich da raus will. Er will wieder in sein altes Leben zurück, er will aufhören, Undercover-Agent zu sein. Und jedes Mal, wenn er irgendwie dafür einen Antrag stellt, dass er das machen darf, dann heißt es wieder,
ja, nur noch
die eine Sache, nur noch das einfädeln, nur noch dies, das, jenes. Und dann will man was von ihm, was er auf gar keinen Fall tun möchte. Und der dritte ist Richard Gere, völlig abgehalfterter Bulle, sieben Tage vor der Pensionierung. Und hat keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß und will nur noch jedem Streit aus dem Weg gehen. Und dann kriegt er aber noch so einen Youngster irgendwie in sein Auto gesetzt, um so einen Neuling, der irgendwie gerade sieben Tage dabei ist, so ungefähr, mal zu zeigen, wie es da draußen auf der Straße so abgeht. Und die drei Geschichten plätschern so vor sich hin und das kommt natürlich irgendwann noch zu einem Showdown, aber da dürfen wir alles nicht verraten.
Ja. Aber spannend war
er. Sau spannend.
Ja, also ich war echt sehr gefangen.
Ja, man hat in vielen Szenen immer das Gefühl... der Christoph hat das so schön gesagt, als wir raus sind aus dem Kino, es war immer so das Gefühl, gleich gibt's einen Headshot. Gleich kriegt derjenige, genau, der da im Großaufnahme drin ist, der wird mit Sicherheit gleich Headshot.
Und umgesnipert sonst irgendwie.
Irgendwas, ja.
Ja, oder wenn er jetzt ins Auto steigt, dann fliegt das in die Luft.
Genau.
Ja.
Ja, der kommt bei dieser Nutte aus dem Auto raus, geht in diese Seitenstraße, setzt sich ins Auto und alle denken,
ja, so, jetzt
geht's in die Luft. Ja, genau, jetzt geht's in die Luft. Und ja, es geht nicht in die Luft und es geht noch weiter, aber die Spannung behält er trotzdem bei. Selbst wenn diese Szene vorbei ist und du merkst, okay, es geht nicht in die Luft, kommt sofort die nächste Bedrohung und du denkst, dann erschießt er den jetzt gleich. Oder irgendwas geht dann wieder weiter.
Genau.
Er hält die ganze Zeit so eine Spannung aufrecht.
Das ist echt cool. 24 geschädigt.
Nee, das macht der Film. Ich guck kein 24.
Ich werde die Leute an der Stelle erschossen in der dritten Szene oder so. Es kann auch sein, dass den Film wirklich Leute bis zum Schluss überleben.
Ah, machen in dem Film auch nicht viele, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber
schon der eine oder andere muss leider.
Ja, es gibt eine Menge Tote in dem Film. Ist auch blutig. Aber
ziemlich übertriebene Gewalt zwischendurch auch.
Nee, das also, war was auf, der Manu war ja mit, kann man ja gleich mal sagen, unser Hörer Manu war da mit dabei.
Hatte keinen Kuchen dabei, aber seine Freundin.
Ja.
Hatte und sie jetzt den Kuchen dabei oder hatte Hein nur seine Freundin dabei?
Er hatte
nur
seine Freundin dabei.
Also, ja, aber sie hatte keinen Kuchen dabei.
Nein, keinen Kuchen.
Nein. Wir machen jetzt keine Witze über süß, oder?
Nee.
Gut.
Jedenfalls, der Manu meinte auch, dass es übertriebene Gewalt sei. Ich fand es nicht so. Also ich fand, das war schon für diese Art von gewalttätigem Milieu, wo jeder kleinkriminelle Gangster schneller mal abdrückt, als einmal zu viel zu fragen und jeder drei Waffen dabei hat und je mehr Leute du schon umgemacht hast, umso cooler bist du im Ghetto im Zweifel.
Ja, es ist halt ein bisschen so, wie man sich das dann vorstellt in diesen vermeintlichen Ghettos. Aber ich fand auch, dass es sehr gewalttätig war. Manche Sachen hätte man auch gut irgendwie rauskürzen können noch oder so.
Ist die Frage, ob man das wirklich das sehen will. Wird das explizit gezeigt, diese Gewalt, oder wird es angedeutet oder vermutet man das?
Es ist so, wie es heutzutage in Actionfilmen FSK 16 oder 18, ich weiß nicht, was er ist, üblich ist. Ich meine, du schießt irgendjemandem in den Kopf und du siehst jetzt da nicht Hirnmasse oder größere Löcher im Schädel, aber du siehst halt schon dann auch das Blut, was hinten an die Wand klatscht. Und da wird dann auch nicht sofort weggeschnitten, aber es ist nicht mehr und nicht weniger als du in einem Stirb langsam 4 oder so auch hast oder irgendwas. So diese aktuellen Actionfilme sind halt auf eine gewisse Menge blutig und das ist hier auch nicht anders.
Ja, unterstützt halt die Beklemmung noch, weil es einem immer wieder vergegenwärtigt.
Ja, und dieses
Achtung, hier lauern Leute mit Waffen und
genau. Und man kennt es ja aus so vielen anderen Filmen, so der Bulle 7 Tage vor seiner Pensionierung, dann weißt du schon, wirst in dieses Setting reingeworfen, du weißt eigentlich schon, naja, wahrscheinlich erlebt er die Pensionierung nicht. Und dann hast du in jeder Szene, wenn er zu irgendeinem Auftrag gerufen wird oder irgendwas,
jetzt vielleicht
harmlosesten Sachen, genau, denkst du immer, das ist jetzt sein letzter Auftrag. Ja, der schafft es nicht bis zur Pensionierung.
Ja, das ist ja das Übliche, der letzte Auftrag ist immer.
Genau.
Ist auch, wenn man abends weggeht. Das letzte Bier ist immer Schale.
Ja, ist es auch. Das letzte Bier ist immer für den Kochermeister verantwortlich.
Der letzte Eierlikör. Möchtest du noch einen Martin oder gehen?
Oh ja, doch. Ich nehme noch einen.
Komm hier, ich gieße mal einen Eierlikör.
Danke.
Ja, so. Vielen Dank.
Kleinen Schluck. Eierlikör muss immer sein.
Ja.
Dankeschön. Und diese...
So feiert der Sneakpot Ostern.
Ja. Ostern im Sneakpot. Christoph? Oh, der liegt schon unterm Tisch von zu viel Eierlikör.
Wir müssen keine Eier suchen.
Heute nicht mit Podcast.
Christoph sucht die Eier mit Augen zu.
Er hat vorhin gesucht, bis er zu viel Eierlikör hatte. Ja, aber diese Beklemmung ist fantastisch ausgelöst. Ich muss dem Film, wir müssen auch mal was kritisieren. Also ich muss ihm vorwerfen, dass er anfangs zu langsam in Schwung kommt.
Es wird halt dauernd geredet. Gerade diese erste Szene ist ja
die,
schon...
Die erste Szene ist
Tarantino. Ich habe noch gewartet, dass sie über den Quarter Pounder diskutieren.
Die erste Szene, ich habe den Inhalt der Szene, also bis auf den Ausgang der Szene, also den Inhalt dessen, wie die reden, komplett verdrängt. Es war belangloses Geschwafel.
Es lag vielleicht auch daran, dass wir dann alle untereinander geschwafelt haben und darüber diskutiert haben, wo jetzt gleich Tarantino auftauchen wird.
Ja, genau. Also sitzen zwei im Auto und Ethan Hawke, der eine davon, der andere irgend so ein Typ, den ich jetzt nicht weiß, wie der
Schauspieler. Natürlich, den kennst du aus Desperate Housewives.
Ich gucke kein Desperate Housewives.
Sagt er jetzt, weißt du, im Kino so, den kenn ich, der spielt bei Desperate Housewives mit. Kannst dir vorstellen, wie er ist, wenn er sowas erkennt.
Ja, ja. Jetzt hast du es verraten.
Ah ja, tut mir leid. Kann man rausschneiden.
Nee, aber jedenfalls, die sitzen zusammen im Auto und labern und labern und labern und labern und labern und so nach 3 Minuten denkt man, jetzt ist ja mal gut, aber jetzt es geht 5.
Labern die so ein Tarantino-Scheiß oder labern die vernünftig?
Es ist belanglos. Es hat auch für den späteren Film keinen... Also
ist egal.
Es sei denn, ich habe wirklich nicht richtig zugehört oder irgendwas nicht verstanden, aber es ist egal. Vor allen Dingen, weil eben die Auflösung der Szene halt es dann auch egal macht. Und ja, da anfangs nimmt der Film sich sehr viel Zeit, diese einzelnen Charaktere vorzustellen, zu jede dieser drei Handlungsstränge immer wieder hinzuspringen und es so langsam aufzubauen. Und du denkst dir, kommen wir jetzt mal zu einer Geschichte? Also passiert jetzt mal was?
Und dieses, was sich dann aber entwickelt, dieses Zusammenmontieren, das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Also das ist wirklich richtig gut gelöst, wie dann aus eben so einem der Charakter macht was, und es geht ja dann immer schneller, also ohne, dass es irgendwann hektisch wird, aber dann schneidet man einfach nur noch zwischen denen hin und her, ohne zu erklären, so, wir sind jetzt bei dem und dem und es ist das und das, sondern es tauchen dann auch Personen auf, die nur bei dem einen eh auftauchen, die anderen gar nicht kennen, und dann weiß man, okay, es geht jetzt hier weiter und dann läuft's da.
Vielleicht ist es auch tatsächlich nur so eine Sneak-Kino-10-Sache. Dass man im Kino 10 selten aufgrund des Lärms, der auch aufkommt, wenn ein Film vermeintlich langweilig zu sein scheint, wenig Geduld hat. Das Tolle ist dann am Ende, wie du schon sagtest, es wird immer schneller und im Kino wurde es immer ruhiger, weil die Leute gemerkt haben, oh, der Film ist doch nicht so doof, wie wir eigentlich dachten. Und du kennst die Figuren am Ende auch sehr, sehr gut. Du kannst bei jeder einzelnen Figur tatsächlich außer bei dem Richard Gere Charakter, weil der so zerrissen ist, dass...
Ja, aber ich finde auch dieses Zerrissene, das kommt so gut rüber, wie er da, ja, er ist zerstört. Ich habe mir immer gedacht, warum freut er sich auf seine Pensionierung? Weißt du nichts? Was erwartet ihn? Nichts.
Na, die Nutte.
Ja, super.
Aber, ja, das ist trotzdem dieses
die langsame... Sehr europäisch.
Die Szene war sehr europäisch, ja. Man, es gibt ordentlich was zu gucken. Christoph könnte das jetzt wahrscheinlich ausgiebiger kommentieren und einordnen für uns, aber
ja, leider ja unter dem Tisch.
Oder ist er wieder? Also ist er unter das Sofa gekrabbelt, naja.
Hast du ihm einmal gegeben, nicht, dass er irgendwie.
Ja, kann man schon klarkommen.
Eierlikör wieder versteckt in den Raum.
Statt Eier verstecken, Eierlikör verstecken.
Ja, angedauten.
Na, jedenfalls, dieser langsame Start, das wollte ich nochmal sagen, das führt dazu, dass man am Ende die Motivation eines jeden sehr, sehr gut kennt und sehr gut das Gefühl hat, man steckt echt drin in den Charakteren und weiß Bescheid, wie die ticken. Das ist schon toll. Obwohl er dann immer noch für Überraschungen sorgt im Showdown. Also speziell die Don Cheadle-Sache, wie der am Schluss
jetzt
abgeht.
Jetzt nicht mehr weitererzählen, sonst ist...
Nee, ich will es nicht auflösen.
Diese Warnung, finde ich, ist immer schon fast zu viel gespoilert.
Okay.
Die Stadt. Wir müssen über die Stadt reden.
Ja, du gibst jetzt sowieso wieder 10 Punkte gleich.
Ja, ich gebe 10 Punkte. Also sonst würde ich 8 geben, das habe ich jetzt mal. Aber
okay.
Ich schreibe nachher 10 auf, weil ich... Nee, ich finde aber auch, ist es jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit New York und die ganzen Gebäude sieht, die halt so typisch New York
sind. Gar nicht, ne? Also man hätte, wenn du mir jetzt gesagt hättest, es ist Chicago, hätte ich vielleicht gar nicht widersprechen können, weil so wirklich charakteristisch, dass jetzt irgendwie Empire State oder irgendwie Fifth Avenue oder sowas da drin, das gar nicht.
Komm, es spielt ja komplett drüben in Brooklyn.
Ja.
Und es ist halt schon anders. Es ist eben nicht mehr Manhattan, nicht mehr New York Zentrum, sondern es ist außerhalb, es ist schon, naja, provinziell ist jetzt das falsche Wort.
Nee, aber
es ist eine Großstadt und es ist aber eben nicht mehr so schön und nicht mehr so fein und es ist viel dreckiger und, aber ganz toll, wie die Stadt mitspielt.
Ja.
Also.
Auch immer diese, wo die U-Bahn immer oben fährt und die Straßen so unter der U-Bahn so drunter sind. Man kennt es halt aus vielen anderen Filmen schon und,
das gibt's in Seattle auch.
Okay. Ja, das gibt's in Berlin auch. Aber
echt?
Ja.
Oh ja, stimmt.
Kreuzberg.
Ich war ja gerade in Berlin.
Aber trotzdem, was du schon gesagt hast, ist so dreckig. Also es sind so die dreckigen Gegenden von New York und die spielen toll diese Rolle mit.
Genau, es ist es eben nämlich, es muss nicht New York sein. Also es hätte auch wahrscheinlich in einer anderen Großstadt wie Chicago oder Boston oder sonst irgendwas, hätte es genauso gut funktioniert.
Ja,
aber es spielt mit.
Ja. Und der Kamera- und Regiemensch scheint auf jeden Fall ein großer BMW-Fan zu sein.
Oh ja.
Denn Don Cheadle fährt als Undercover-Pimp-Ghetto-Oberchef einen 47i, der so poliert und so glänzend und immer wieder so in Großaufnahme, so in Szene gesetzt durchs Bild rasen darf. Mit so schönen Chromfelgen.
Aber so lasse ich mir Product Placement gefallen. Also ich finde, so, das finde ich nicht unerträglich, wie das.
Es passte vor allen Dingen. Also genauso, du bist Charakter, halt der Nummer zwei in diesem Gangsterhood, ja, wo der irgendwie da jetzt da die ganze Drogenkohle irgendwie durchbringen muss und der kauft sich dann halt so ein Auto und es hat dann halt 19 Zoll Chromfelgen und so kennt man das aus dem Klischee und so muss es sein und dieses Auto wird immer und immer wieder in Großaufnahme fährt es durchs Bild und parkt irgendwo und ist immer voll glänzend, super geputzt, super poliert und das ist irgendwie.
Also da finde ich, gibt's andere Filme, wo es viel, viel störender ist. Also wenn dann jeder mit seinem Apple rumlaufen muss und den
dauert. Apple geht immer.
Dauert bei Stealth. Ist egal. Jedenfalls dauernd sein Computer so ins Bild halten muss, dass er ins Bild gehalten ist.
Ja, oder zum Beispiel damals in diesem Brautfilm mit Sandra Bullock. Die Braut, die sich die nicht traut, oder wie das hieß.
Die direkt wegrennt.
Ja, die hat doch. Da war in dem Film mal in einem Großraumbüro auch alles von Apple, alle Telefone waren iPhones und auf jedem Tisch stand ein iMac und es war
echt
so, wenn du da durch das Büro gehst, hast du gedacht, so, wo gibt's ein Büro, wo das so aussieht, ja, so ein Großraumbüro mit 200 Computern drin und alles sind von Apple. Das ist schon so, okay.
Ja, das ist übertrieben, aber hier ging's ganz gut. Erinnerst du dich noch an einen Namen von den Charakteren? Ich kann mich an einen noch erinnern. Der ist nämlich Tango, was ich sehr lustig finde.
Tango, ja, das war der Don Cheadle-Charakter.
Ja.
Ach, wir haben übrigens noch einen.
Heißt er wirklich so? Oder? Nein, das war ja eh nur sein Undercover-Name.
Das war sein Undercover-Name. Er hat seinen richtigen Namen später mal gesagt.
Tango heißen?
Ich weiß nicht, aber als Spitzname, wurde ja erklärt, dass es ein Spitzname ist, der ihm nach irgendeiner. Es war natürlich ausgedacht, weil es in dem Augenblick nur eine erfundene Story war in dem Film, aber. Sie haben das irgendwie erklärt. Wir haben noch einen Schauspieler vergessen. Wesley Snipes spielt noch mit.
Oh ja, stimmt.
Als gerade aus dem Knast gekommener Großgangsterboss, quasi der nächsthöhere über Don Cheadle.
Ja. Und das war toll. Am Anfang so, der Film geht los, so, ach, guck mal, das ist ja Ethan Hawke. Und dann, Richard Gere. Ach ja, toll. Da geht er zu einer Prostituierten. Alle hatten schon Angst. Jetzt geht's weiter wie bei hier dem
Lieblingsfilm. Pretty Woman.
Pretty Woman, genau.
Ja.
Christoph, nein, wir reden nicht über Pretty Woman. Oh, jetzt hat er Pretty Woman gehört.
Jetzt wird er wieder wach.
Sagt er, die nimmt er bestimmt nachher mit nach Hause. Hä, willst du einkaufen? Ja,
genau.
So.
Und dann wird er sich noch in seinem Ferrari verschalten und so, aber. Es war ein Lotus.
Ja, ist auch egal. Und dann kommen noch Wesley Snipes und Don Cheadle. Ja. Also.
Wesley Snipes toll gemacht mit so einem kleinen geflochtenen Mini-Zopf, der aber fast bis zum Arsch runtergeht.
Das sah so dumm aus.
Total
das sah so blöd aus.
Ich fand es witzig.
Ja, ich glaube, der Martin wollte sich sowas jetzt wachsen lassen, oder?
Oh, da hast du aber was vor.
Ja, dass man das hinten sowas.
Naja, also du gibst 8/10 Punkte.
Ich gebe 10.
Christoph?
Christoph
konnte nichts. Keiner verstehen.
Ja.
Ich gebe dem 8,5. Ich hätte ihm vielleicht 9 gegeben, wenn er anfangs ein bisschen schneller in Schwung gekommen wäre, aber 8,5 ist immer noch eine Menge.
Ist halt die Frage, wenn wir ihn vielleicht so geschaut hätten, ohne Sneak.
Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen.
Das werde ich noch machen demnächst.
Also ich würde den rundweg empfehlen für Leute,
wenn
die
ihn so hoch bewertet, dann werde ich mir den auch noch angucken jetzt.
Ja, mach das. Also der ist wirklich toll.
Ja.
Der ist übrigens einen Tag nach der Sneak angelaufen. Es gibt ja immer Gerüchte, nee, was am nächsten Tag anläuft, das kommt nicht ganz oft. Nie kommt das
in der Sneak. Und wie auch immer so Gerüchte, wenn man in der Sneak drin sitzt und es kommt ein Trailer, dass dann gesagt wird, da läuft ja jetzt der Trailer, dann kommt der nicht.
Genau. Das kommt auch vor 2 Wochen war
mit genau
das kam
der Trailer. John Travolta-Film, genau, haben wir den Trailer gesehen und dann kam der Film.
Dann kam der Film, ja.
Also all diese ganzen vermeintlichen Vorhersagerezepte, die funktionieren alle nicht.
Die ganzen Wahrheiten. So, was haben wir denn noch gesehen?
Hat jemand was im Kino gesehen? Ich habe nur im Fernsehen was geschaut.
Der Christoph ist nicht da, da können wir das durcheinander machen.
Ach so.
Aber ich nicht so genau.
Da habe ich aber anderes gehört.
Nee, die Reihenfolge ist mir wirklich egal.
Okay. Ja, dann fange ich an. Ich habe im Fernsehen was geguckt von, ich glaube, 1960 oder so.
Boah.
Von Fritz Lang. Die 1000 Augen des Dr. Mabuse kam letztens nachts um 1 auf der ARD.
Ja.
Bis 3 Uhr bin ich einfach mal wach geblieben und habe mir das Ding angeguckt.
Ich habe durch den Abspann geschaut.
Ja.
Dann bin ich nach Hause gekommen.
Oh, Thema Abspann. Habt ihr das gestern gesehen? Ich habe gestern kam die Passion Christi auf ProSieben. Ich musste das gleich in Twitter reinschreiben.
Passion Christi?
Ja.
Mit Mel Gibson?
Mit und von Mel Gibson. Oder nee, nur von. Ne? Ah, mitspielen von. Tut er dann, glaube ich, nicht. Und ProSieben, das ist das Eigentliche, was ich jetzt sagen wollte. ProSieben hat den kompletten Abspann gezeigt. Bis zum letzten Durchfahren von dem komischen Logo von also wirklich den kompletten Abspann. Ich war vollkommen geplättet. Sowas habe ich im privaten Fernsehen schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob da der Praktikant auf dem Computer eingeschlafen ist, der da nicht
geklappt hat. Die haben doch Regelungen, dass die für bestimmte Zeiteinheiten bestimmte Anzahl von Werbespots machen. Und wenn es sich lohnt, den Abspann mitzuspielen, weil sie dann einmal eine Werbeunterbrechung mehr machen können.
Ah, dann machen sie das. Weil das hat mich immer so aufgeregt die letzten Jahre, dass teilweise in dem Film so die letzte Szene ist noch nicht mal ganz weg, ja? Also ist noch nicht mal die Schwarzblende fertig, dann kommt von der Seite schon dieses RTL-Balken-Ding da reingefahren.
Und dann noch mit so einem
jetzt demnächst und oben eine Leiste und an der Seite eine Leiste und dann kriegst du so an der Seite in diesen Seiteneinblendungen den Schauspieler und den Regisseur in so Jump-Cut, so zack, 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 zack und dann kannst kein Wort davon lesen. Und hier zeigen sie den kompletten Abspann. Ich saß davor, hab das Ding komplett zu Ende geguckt und war komplett fasziniert. Dachte immer, gleich schneiden sie weg, gleich blenden sie es aus. Aber sie haben komplett laufen lassen.
Ich meine, es liegt an der Zeit, dann dauert der Film einfach länger.
Ja.
Und wenn du dann damit eine Minute über diese nächste Grenze kommst, kannst du halt zwischendrin einen Spot mehr bringen.
Ja, okay.
Wie geht der Film?
Du meinst Passion Christi? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nur kurz vor Ende reingeschaltet, die letzten 5 Minuten, wie am Kreuz hängt, geguckt und dann.
Ist der nicht? Ist das nicht der irgendwie auf Hebräisch ist?
Der ist. Frage mich jetzt nicht, ob es Hebräisch ist oder irgendwas anderes, aber er ist komplett also mit Untertiteln, komplett in der Originalsprache und du musst die Untertitel lesen.
Ist nicht Hebräisch.
Es ist genau.
Aramäisch.
Ja, ich glaube Aramäisch. Anyhow. Ich war auch eigentlich bei Fritz Lang und ja, du hast den Abspann gesehen, ich habe aber den ganzen Film geguckt. Ich bin jetzt nicht sonderlich sattelfest in diesen Dr. Mabuse-Filmen, aber ich habe einfach nur, als ich den Vorspann gesehen habe, ich gedacht, das ist ja cool, da bleibst du jetzt mal drin. Und es ist schon toll, wie solche Krimi-Geschichten so in den 60ern gemacht wurden. Also alles total unkorrekt, politisch unkorrekt aus heutiger Sicht. So die Frauen sind dazu da, um schön zu sein und um dem Mann irgendwie so nett zu gefallen und es wird geraucht ohne Ende. Es gibt Szenen, da sitzen so 6 oder 7 Männer zusammen um so einen Konferenztisch und beraten irgendwas ganz Hochwichtiges, so Business Meeting von irgendwelchen Atomsachen im Iran oder so, keine Ahnung. Irgendwie so ein Atomkraftwerk und sitzen um den Tisch und du kannst die Leute, die am Ende des Tisches sitzen, von der Kamera aus gesehen, kaum erkennen, weil der Film ist halt schwarz-weiß und du hast dann halt so grauen Zigaretten und Zigarren und Pfeifen dunsten, jeder raucht irgendwas anderes und das wabert so durch den Raum, dass die Leute hinten eigentlich kaum zu erkennen sind. Die sind in einem Schwarz-Weiß-Film quasi grau hinter einem grauen Schleier, dann ist er einfach weg, fast schon. Und in jeder Szene, also die Leute gehen von einer Szene in die nächste und in jeden Raum, wo sie reinkommen, so wie der Dude in The Big Lebowski sich in jeder Szene einen Kalua zusammenschüttet, um seinen White Russian zu trinken. Es wird in jeder Szene eine Pfeife gestopft und angemacht oder eine Zigarette geraucht oder so. Wenn du darauf achtest, dann ist es geradezu obsessiv, wie das eingesetzt wird.
Und der Film an sich?
Der Film an sich ist schon spannend. Also ist natürlich von der Pace her
viel langsamer,
nicht mehr zu vergleichen mit heutigen Filmen. Aber es ist schon spannend und es hat sowas so, heißt halt die 1000 Augen des Dr. Mabuse, weil der überall in diesem Hotel, in dem das spielt, seine Überwachungskameras angemacht hat. Also es hat so auch aus heutiger Sicht noch eine relativ aktuelle Note von wegen Überwachungsstaat und Co. Und man weiß nicht, also ich habe auch
wie haben die lange das vorgestellt, die in den 60er Jahren mit Überwachungskameras?
Die waren überall so, da ist dann so Deckenstuck und dann ist in dem Stuck drin so hier eine Kamera und da eine Kamera und hier ein halbtransparenter Spiegel und so weiter. Und dann werden in dem Hotel sind alle im Grunde die ganze Zeit überwacht mit so geheimen Räumen, die du von James Bond kennst, weißt du, wo der Fahrstuhl slidet dann nochmal so in so einem Zwischenstockwerk an der Seite auf und dann gehst du in so einen geheimen Überwachungsraum, wo da ganz viele Monitore sind. Das ist auch toll. Da hängen dann so 4 Monitore an der Wand. Und immer wenn er umschalten will, dann hat er so einen großen Drehknopf, wo er an diesem Drehknopf drehen muss, damit der Bildschirm angeht. Und der Drehknopf macht dann so wenn er so gedreht wird. Er muss ihn dann auch so um, weiß nicht, 270 Grad zurückdrehen, damit der Monitor wieder ausgeht. Und es sind 700 Hebel. Und alle möglichen. Es sieht eher so aus, als würdest du damit einen Roboterarm mit 33 Freiheitsgraden steuern, als dass du damit irgendwie eine Überwachungseinrichtung an- und ausmachst. Aber ist spannend, aber ist halt irgendwie von der Art, wie Geschichte erzählt wird, nicht mit heutigen Sachen zu vergleichen, aber kann man durchaus mal gucken. Irgendwie ist das eine lustige Studie. Und halt so Autoverfolgungsjagden, wo die Leute in den Autos sitzen und du siehst richtig, dass das hinten, was vorbeizieht, noch so Leinwand ist und jemand an dem Auto wackelt von außen. Das ist schon schön.
Ich liebe ja diese Filme aus den 60er Jahren. Mit so einem Kriminalfilm finde ich ganz toll.
Ja, dann musst du dir den angucken.
Aber ich finde es immer so blöd, wie die dann fahren, weil die lenken die ganze Zeit rechts und links und das Auto fährt einfach geradeaus.
Ja. Oder die fahren ganz, ganz langsam im Stau und im Hintergrund wackelt diese Leinwand brutal, so als würden sie 100 Sachen auf der Autobahn fahren. Ja.
Ja. Also Empfehlung.
Ja, also wenn man Bock auf solche Ausflüge in die Frühzeit der okay. Filme aus Deutschland
hatte. Jahre nicht unbedingt die Frühzeit.
Nein, ich sag mal, aber es ist schon noch so eine ganz andere Art von Erzählstruktur und halt auch schwarz-weiß und so. Das, also,
okay.
Ja, aber ich fand ihn auf jeden Fall lustig.
Ich schaue im Moment zum Radfahren The Shield. Das ist so eine Serie.
Haben wir letzte Woche, genau.
Ja.
Der Martin schaut die zweite Staffel.
Ja, ich bin mittlerweile durch.
Aber der Stefan ist natürlich cooler, weil er hat diesen 80 cm Fernseher vorne auf seinen Lenker montiert und fährt damit durch die Stadt.
Ja, das ist schon ein bisschen neidisch.
Ja, absolut.
Ja, ich bin auch schon zweimal angehalten worden von der Polizei. Sie meinen, die Serie sei nicht gut.
Ach so.
Nicht realistisch genug.
Ich finde sie schon ziemlich gut. Allerdings hatte ich diese Woche ein bisschen Problem damit, weil die mich sehr stark an den Film erinnert hat und deswegen in meinem Kopf alles so durcheinander gegangen ist. So,
an unseren
Gesetz
der Straße.
Film, ja.
Okay.
Und das hat das irgendwie alles ein bisschen durcheinander gebracht. Aber sonst eine gute Serie. Allerdings, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass der vermeintliche Hauptdarsteller nicht ganz so als Identifikationsfigur taugt, weil er doch echt böse ist.
Es gibt keinen Charakter, der als Identifikationsfigur taugt. Das ist
ja schwierig. Ja.
Es hat mir sehr schwierig gemacht, mich in die Serie überhaupt irgendwie reinzufinden. Es dauert eine Weile, bis man eine findet.
Okay. Aber ist es nicht so gedacht, dass man sich trotzdem mit ihm identifizieren soll, auch wenn er böse ist? Also es gibt ja so Filme, wo man für den Bösen ist.
Ja, also man ist auch immer wieder so, okay, ja, doch, jetzt macht er wieder ein paar coole Sachen und dann kommen wieder Aktionen und du denkst so, das kann er jetzt nicht machen. Das geht nicht. Nein, das ist falsch, das ist ungesetzt, du bist Cop, du darfst es nicht machen. Und,
ja, das sind durchaus Parallelen zu dem Film, den wir vorhin besprochen haben.
Ja, und das ist halt auch dann hier im Drogengeil da und hier und, boah. Aber, eine sehr gut gemachte Serie, ein cooler Soundtrack, also okay. Richtig.
Aber nur am Anfang und am Ende. Während die Serie läuft, also während der Handlungsphase, gibt es ja keinen Score, ne?
Ganz wenig Score.
Ganz wenig.
Oder richtig Musik.
Oder richtig so, aber so.
Also dann, ja, so Hip-Hop, Rap,
ja,
so
also
in die Szene passt dann halt, ja. So aggressives Zeug.
Ja. Okay.
Cool. Anfangs- und Endmusik sind halt auch.
Ja,
aber auch.
Das ist das Problem.
Ich würde gerne wissen, welcher Gruppe das ist. Der Christoph müsste das wissen, aber der ist jetzt nicht so ganz.
Das Christoph spricht Rap?
Nein, diese Endmusik. Das ist ja kein Rap.
Oh, keine Ahnung.
Aber auch auf DVD, ja. Man hat ja öfter mal so diesen Effekt, dass die Musik zwischen Fernsehausstrahlung und DVD-Release nochmal ausgetauscht wird, weil die Rechte für DVD-Releases so teuer sind.
Ich glaube, in Deutschland war das nur ganz kurz, wenn überhaupt, im Fernsehen und wurde relativ schnell abgesetzt. Also in den USA ist es ein Riesenhit, die Serie. Mittlerweile geht es in die 7. Staffel.
Echt?
Ja.
Ja,
hier in Deutschland kannst du schon 6 kaufen.
Oh.
Mittlerweile. Aber in Deutschland ist es nicht gut angekommen bei den Zuschauern.
Schaut ihr das
im... Ich kann mir auch vorstellen, warum, weil es ist echt schwierig, da sich reinzufinden in die Serie. Und ich glaube, wenn du jede Woche, eine Woche Abstand dazwischen hast, dann muss man sich, glaube ich, verlieren.
Ja,
dann muss sich wieder reindenken. Ich glaube, man wird es echt verlieren. Ich glaube, deswegen hat es in Deutschland nicht Erfolg gehabt. Aber wenn du die DVD-Box hast, dann kannst du direkt noch 2-3 Folgen dranhängen und bleibst nicht in dieser Handlung drin.
Ich schaue eigentlich immer 2 hintereinander.
Ja.
Und da kommt man, dann hat man so einen Flow und auch alle 2 Tage auf dem Rad. Und dann
schaut ihr das auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Okay. Weil keine englische Tonspur drauf ist, oder?
Doch, ist drauf. Okay. Ist drauf. Nur wenn auf dem Fahrrad und da ist so, eh schon so viel Lärm und dann reden die noch.
Ja, wenn du durch die Stadt fährst, immer mit dem ganzen Blaulicht hinter dir, die dich anhalten wollen, den gerade Fernseher auf dem Lenkrad. Ja.
Aber es treibt, also wenn es so richtig spannend wird, da fahre ich dann immer schneller, als ich möchte. Gucke ich dann auf den Puls, oh, ist vielleicht ein bisschen hoch, mach mal ein bisschen langsam. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, Lie to Me zu schauen.
Was für ein Ding?
Lie to Me. Die kommt im Moment mittwochs abends auf Vox um Viertel nach neun. Das ist über einen Psychologen, der so eine Firma hat und
warte, Martin, magst du kein Eierlikör mehr?
Nee, mir reicht jetzt.
Okay. der sehr gut Körpersprache und Gesichtserkennung machen kann. Und deswegen, wenn dann irgendjemand irgendwas erzählt, sagen kann, der lügt oder das ist so und der empfindet so. Ziemlich gut gemacht und sehr spannend. Ich finde dieses Körpersprache-Thema auch sehr interessant.
Ja, das ist cool. Man und wünscht immer, dass man sich selber so gut alles
lesen könnte. Die zeigen es einem halt in dieser Serie so. Okay,
die zeigen einem beim CSI auch, was Photoshop alles nicht kann. Also
insofern. Ja, und hier, guck, da verzieht das Gesicht so und so und dann spielen sie halt irgendwie so Bilder von Politikern oder so ein, irgendwie missfallen und dann guck, wie der da und da geguckt hat und der da und da und so. Das Ganze. Also, schöne Serie. Guck ich mal vor der Sneak.
Okay.
Ja. So, was ist das nächste Thema?
Eierlikör.
Ja, ich habe jetzt...
Ich schenke dir erstmal nochmal einen ein.
Ja, komm, noch einen. Ein kleines Eierlikörchen geht schon. Super. Vielen Dank.
Bitte.
Weiß nicht, die Hörer wollen vielleicht ein kurzes Rezept. Ich habe so gemacht, dass ich 6 Eigelb genommen habe.
Ja, genau, selber gemachte Eierlikör. Selber. Muss man ja mal dazu sagen. Ne?
Ja, wir haben 2 unterschiedliche.
Mhm. Einer ist gleich leer.
Ach, es geht noch. Den einen hat der Christoph ja schon.
Ja. Also du hast 2 unterschiedliche gemacht.
Genau. Also für eine 1/2 Liter Flasche nimmt man 6 Eigelb, 200 Gramm Puderzucker, das verrührt man schön, dann dazu kommt noch eine Vanilleschote, die man so auskratzt.
Eine.
Ausgekratzt da rein, ordentlich verrühren, das dauert ein bisschen, bis diese Pulver-Eigelb-Mischung
so langsam gleichmäßig ist, ja.
Damit das
so
darf es schaumig werden, oder?
Das wird nicht schaumig, weil du einfach viel zu viel Puderzucker, 200 Gramm Puderzucker auf 6 Eier ist wirklich ein fieses Verhältnis.
Also ich würde jetzt einen Elektromixer nehmen oder so.
Ja, auch damit habe ich ein bisschen gerührt. Okay. Und dann kommt 200 Milliliter Sahne dazu. Über Kalorien wollen wir jetzt nicht so reden, das ist einfach lecker.
Ja, das ist bei Eierlikör sowieso so ein Thema.
Genau, und dann kommen so 200 Milliliter Boost dazu, also Alkohol.
Und
ich habe einmal eine Mischung aus ein paar Rums genommen. Also so, dass ungefähr 200 Milliliter geworden sind. Jamaikanische, weil ich gerne den intensiven Rumgeschmack mag. Da habe ich noch ein bisschen Cointreau dazu getan. Mm. Einfach um eine ganz leichte Orangennote noch zu kriegen und es ein bisschen frischer zu machen. Das kann man auch zwischendurch.
Wie viel Cointreau hast du genommen?
5 Zähl oder 4 Zähl, glaube ich. Ja, habe ich meinem Mitwohner geklaut.
Du hast keinen eigenen Cointreau mehr?
Ich habe keinen eigenen Cointreau. Ich hatte noch nie eigenen Cointreau, weil er immer einen Cointreau hat. Und er hat dann mitprobiert.
Okay.
Ja, ich glaube, die Reste, die ich noch zu Hause gelassen habe...
Hast du die Boost-Mischung immer verkostet zwischendurch? Oder war der Boost einfach davon, das wird schon wert?
Ich kenne ja die Rums, die ich habe, schon relativ gut. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgerochen und habe dann halt die heftigeren jamaikanischen, weil ich eben Dampf rein haben wollte. Und also Old Pascas habe ich genommen. Ziemlich gut und ein bisschen Bacardi 8 Jahre noch. Und in den anderen habe ich 200 oder 180 Milliliter, weil dann die Flasche leer war, Wodka und nochmal so 50 Milliliter Mozart Dry. Das ist ein Schokoladenbrand.
Oh ja,
das gibt dem Eierlikör eine ganz, ganz zarte Schokonote.
Der ist auch wirklich fantastisch. Der ist fein, der schmeckt die Variante toll, mit dem Wodka und dem Mozart Dry. Ja. Die ist gut geworden.
Die Rum-Variante ist auch toll.
Die Rum-Variante ist halt sehr rumfläschig.
Sehr rum, aber das andere ist so richtig schöner Eierlikör-Geschmack.
Genau, also. Das andere ist sehr gut
wesentlich besser als das, was man kaufen kann. Also
das auf jeden Fall.
Macht euren Eierlikör selber.
Genau.
Und das Beste ist, es dauert kaum eine Dreiviertelstunde. Also inklusive die Flaschen vor dem Befüllen nochmal schnell mit heißem Wasser ausspülen und allem möglichen.
Aber eins muss man dazu sagen, das sollte man dann natürlich relativ flott konsumieren und im Kühlschrank aufbewahren. Weil
deswegen habe ich es zu euch mitgebracht, weil ich mir sicher sein kann, wenn ihr da seid. Das
nur mal so als Warnung, also wo der Eierlikör, der mit den Konservierungsstoffen, den man kauft im Laden, vielleicht schon eine Weile hält, ist das hier mit den frischen Eiern doch eine Sache, die dann über Ostern noch vernichtet werden sollte. Und
sonst. Ja, also 2 Wochen im Kühlschrank sollten kein Problem sein, aber dann
an Ostern treffen sich die Leute ja auch dann.
Genau.
Nur dazu Sneakpot-Aufnahmen.
Ist jetzt natürlich super, dass die Folge hier nach Ostern erst auf den Stream geht.
Das macht ja nicht. Ja. Aber Ostern kommt ja nächstes Jahr wieder, dann können die Leute die Folge wieder rausholen. Man muss auch sagen, dass sie sich nicht, dass es nicht immer ganz so gut vermischt bleibt. Das trennt sich immer wieder ab. Auch die Vanille sinkt halt unten als schwarze Punkte zum Boden. Aber das ist halt so.
Einfach schütteln und dann geht das wieder.
Man weiß halt, was drin ist.
Ja.
Ja.
So. Gut, dann stell die Flasche runter zum Christoph. Dir kommt gerade der Arm unterm Sofa vor.
Ja, hier.
Und dann. Genau. Dann ist er beschäftigt. Jetzt brauchen wir noch.
Gerade mit der Zunge. Oh, ist das ekelhaft.
Guck da nicht hin. Wir brauchen noch Tipps.
Genau. Ich tippe, Dorian Gray wurde mal wieder verfilmt.
Ach, schon wieder?
Also ich tippe nicht, dass es verfilmt wurde, ich weiß, dass es verfilmt wurde.
Oh, mit Colin Firth.
Firth. Ja, ich glaube, man spricht das mit F dann. Firth.
Ja. Wie auch immer man das ausspricht.
Ich kenne diese, muss ich ehrlich sagen, diese Dorian Gray, so ungefähr worum es geht, kenne ich, aber so die Geschichte kenne ich nicht, deswegen würde ich die eigentlich gerne sehen und hoffe, dass es auch eine ordentliche Verfilmung ist.
Ja, da schließe ich mich an. Ich wurde auch damals in der Schule gezwungen, dieses Buch zu lesen. Aber ich muss dir jetzt recht geben. Also ich weiß irgendwie noch, so, wie sein Bildnis altert und er nicht oder irgendwie so. Aber
genau. Die
Details habe ich auch schon wieder komplett vergessen, obwohl wir das Ding in der Schule gelesen haben. Aber wie das halt immer so ist mit den Büchern, die man in der Schule gelesen hat. So, man war froh, wenn das vorbei war.
Mhm.
Insofern gehe ich mit, den will ich auch sehen. Und dann tippe ich den jetzt einfach auch.
Ja, ich bleibe bei meinen Tipps, immer so lange, bis es nicht mehr geht, und deswegen tippe ich wieder auf Young Victoria.
Oh Gott!
Emily Blunt.
Ja, ich glaube, der ist nicht so gut.
Warten wir es ab. Ja. Aber ich habe einen Punkt. Ich habe letzte Woche Gesetz der Straße getippt.
Und das kam Brooklyn Finest. Schade.
Also ja. Bin ich
ganz knapp dran.
Nee. Getippt. Das war wieder so eine tolle Übersetzung, wie man auch von Brooklyn's Finest auf Gesetz der Straße kommt.
Ja, aber ich finde, Gesetz der Straße ist jetzt nicht so fernab zu dem Film.
Das ist richtig, aber Gesetz der Straße klingt auch irgendwie so wie 37 Filme, die es schon gegeben hat. Gesetz XY kannst du wahrscheinlich, wenn du das bei IMDb eingibst, ein paar Filme finden.
Ja, sie müssen halt neue. Das ist irgendwie
ein richtiger Döns. Brooklyn's Finest nennen
können. Nein, sie müssen ja einen neuen Namen geben. Das ist das
Problem. Ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon.
Haben wir schon öfter diskutiert. Bevor wir jetzt zum Ende dieser Aufnahme kommen, wir haben noch einen Audiokommentar bekommen.
Oh ja, den dürfen wir nicht vergessen.
Von Manu.
Der Manu hat ja auch.
Der Manu war mit.
War mit gewesen und den hat Audiokommentar. Aber
bevor er mitgekommen ist, noch einen Audiokommentar geschickt gehabt.
Ja, dass da mitgekommen ist, hat sich ja wohl auch einigermaßen spontan ergeben.
Ja, genau.
Da rief er erst die Stunde vorher an.
Genau. Wir haben meistens noch Karten für Mittwoch. Wenn ihr Lust habt.
Wir haben auch trotz seines Besuchs wieder Karten zurückgeben müssen. Also wir hatten noch mehr, also hätten noch mehr Leute mitkommen können.
Ja, jetzt ist aber erstmal der Manu dran.
Fahr mal ab hier.
Manu, dein Solo, bitte.
Hallo, lieber Sneakpot. Ihr wolltet einen Audiokommentar und ihr bekommt einen Audiokommentar. Diesmal aber nicht per Einsendung via Handy, sondern via Audioboo. Ja. Okay, zum Thema oder zu den Themen. Erstens zu Watchmen. Ich weiß immer noch nicht, ob es die längere Version auch auf DVD in Deutschland gibt. Also im Ausland gibt es sie, kann man importieren. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es nur die Blu-ray-Version mit der längeren Fassung. Es gibt außerdem mit der normalen DVD gibt es aber dieses Doppelpaket mit dem Black Freighter-Film und dem Watchmen-regulären Film. Ist dann aber ab 18, weil der Black Freighter-Film ab 18 ist. Und der Black Freighter-Film eben noch einzeln. Also man kann alles schön kaufen und dann gibt's viel Geld und vielleicht drehen sie eine Fortsetzung. Haha. Und ja, so viel dazu. Ob das jetzt dann verwoben ist, Weiß ich nicht. Also im Comic sind die zwei Geschichten Black Writer und Watchmen verwoben. Aber ob das im Film jetzt so ist, ich habe keine Ahnung. Und dann zum Zweiten nochmal, weil Martin meint, US-Serie ab 18, The Shield und so weiter. Die zweite Staffel Lost ist auch ab 18. Nur so nebenbei, um Lost wieder mal hier zu erwähnen und zu sagen, dass es eine ganz tolle Serie ist. Was der Nerdtalk ja bestreitet, aber der Nerdtalk, naja. Okay, das war's von mir. Schöne Grüße von hier aus dem Auto. Euer Manuel, servus.
Ja.
Sehr cool, Manu. Audioboo.
Er hat wohl ein iPhone, oder? Beim letzten Mal hat er es ja noch irgendwie ganz kompliziert über das Handy gemacht. Ja, jetzt Audioboo, der ganz locker. Der hat sich wahrscheinlich ein iPhone gekauft.
Ja, wir wissen mittlerweile, dass er sich ein iPhone gekauft hat.
Aber wir wollten doch wenig so tun, als würden wir darüber beraten.
Okay, ja. Wahrscheinlich hat er ein iPhone.
Mensch.
Nee, aber für Leute, die tatsächlich kein iPhone haben, ihr könnt trotzdem Audioboo. Das geht mittlerweile. Zum einen, wenn ihr ein Android-Handy habt, kann man Audioboo auf Android installieren. Und zum anderen...
Was ist Android?
Das sind diese Google-Telefone. Ah. Das ist total jetzt der nächste große Schrei. Mhm. iPhone ist jetzt out, jetzt hat man Android.
Ich bin ein iPhone.
Okay, du bist oldschool wie wir auch.
Ja,
aber so egal. Nee, was ich sagen wollte, selbst wenn ihr nicht wisst, wie man das aufnimmt, geht einfach bei audioboo.fm auf die Webseite und da kann man auch so anklicken und dann sagen, ich will jetzt was aufnehmen und dann direkt einfach reinreden in euren Laptop, wo das Mikro ja meistens irgendwie eingebaut ist. Ihr müsst keine Software installieren.
Kann ich auch was vorproduzieren und das dann da hochladen?
Das kannst du auch machen, aber dann musst du ja wieder wissen, wie man ein MP3 produziert und dann kannst du es auch direkt eigentlich an info@sneakpod.de mailen, dann musst du es da nicht mehr hochschieben.
Hat man jetzt bei Android auch dann seine Adressbücher nicht mehr auf dem Telefon, sondern im Netz oder so?
Das kann man so einstellen, ja. Dann hast du deinen.
Ist schon blöd, wenn du einen Netzausfall hast oder wenn du im Funkloch bist.
Dafür
kannst du
nicht
mehr das Adress hoch aufrufen.
Da hast du ja eine lokale Kopie davon, aber dann hast du immer perfekte Synchronisation zwischen zu Hause und deinem Telefon und so ist dann immer toll.
Das ist schon praktisch. Er hat noch kurz über Watchmen geredet. Ich habe dieses Durcheinander nicht verstanden, aber ich finde den Film toll.
Ich glaube, das Fazit ist, du sollst die Blu-ray kaufen.
Ja,
oder du sollst oder laut Manu sollst du alles kaufen, damit sie so viel Geld verdienen, damit sie eine Fortsetzung.
Ich glaube, das finde ich auch gut, aber ich weiß nicht, ob da einer passt. Irgendwie fand ich den Film schon.
Ich glaube, der war abgeschlossen.
Ja, ja.
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich werde dann wohl die Blu-ray kaufen müssen.
Ja.
Ja.
Vorher musst du einen Blu-ray-Player und einen Blu-ray-Fernseher kaufen.
Scheiße.
Naja.
Dann kauf doch nur die DVD.
Ja.
Egal. Lost?
Er hat Lost empfohlen, ja. Wir sind ja alle große Lost. Nicht Schauer.
Genau. Ich habe es noch nie gesehen.
Lost, was ich in Erinnerung habe, ist irgendwie, sie landen mit dem Flugzeug auf einer Insel und irgendwie hat jeder eine Vorgeschichte und das ist ganz spannend und aufregend.
Ja, genau. Das ist übrigens von
J.J.
Abrams. J.J.
Abrams,
ja.
Genau. Der auch den neuesten Star Trek-Film.
Ja, und diesen Film mit dem, wo die Freiheitsstatue durch die Stadt kugelt. Wie heißt der? Cloverfield.
Ja. Echt, hat er auch? Den habe ich jetzt nicht gesehen, ist an mir vorbeigegangen. Aber ich habe ein paar Folgen Lost gesehen der letzten Staffel und ich muss sagen, ich werde mir jetzt demnächst die von vorne angucken, die ganze Serie.
Ich war mir das halt nicht vorstellen, dass die sind irgendwie auf einer Insel und dann sind sie in der zweiten Staffel sind sie irgendwie nicht mehr auf der Insel und trotzdem irgendwie noch Zusammenhang. Also irgendwie.
Nein, die schreiben halt wohl angeblich mit der
oder
Zeit.
Oder jemand müsste mal einen Podcast machen, der das mal irgendwie alles enträtselt, aber genau. Sowas gibt's ja auch nicht.
Vielleicht machen wir mal einen Lost-Podcast. Oder?
Genau, dass man irgendwie mal machen, dass erklärt, wie Lost funktioniert.
Ja.
Genau, das wäre mal eine Idee.
Das war mal einer irgendwie den Schlüssel dazu liefert oder so, aber das gibt's ja auch nicht.
Ja.
Ja.
ich hab jetzt bei Just Cause habe ich gehört.
Was für ein Ding?
Just Cause, ein Computerspiel. Okay, Just Cause 2 ist gerade neu erschienen. Wenn man da ganz weit nach oben links fliegt, dann kann man auf der Lost-Insel landen. Bringt einem zwar nichts, aber wer das spielt,
wo gibt's das? Ist das so?
Cool, Computerspiel für, ich glaube, für Konsole und auch PC.
Was du alles hast.
Was ich alles weiß. Ich hab's nicht. Ich weiß nur.
Ach so, du
ich
weißt.
Ich höre immer so lustige Spiele-Podcasts.
Ah ja, sowas mache ich nicht.
Ja, da diskutieren die immer über so Sachen. Da bin ich informiert über Computerspiele, aber weiß nichts.
Oh, jetzt kommt die Katze.
Die Katze kommt wieder. Oh.
Die Katze holt das Sofa zum Christoph. Das könnte lustig ausgehen.
Pass auf, nicht, dass die auch noch die Flasche ausleckt. Da sind wir zusammen und lecken die Flasche aus.
Das ist so lustig, dass ihr versucht, die Zunge in die Flasche zu kriegen.
Okay. Ja,
wir retten jetzt mal unseren Mit-Podcaster und verabschieden uns bis nächste Woche.
Richtig, bis dahin haben wir den Eierlikör locker leer und dann geht's mit anderen Themen weiter. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Okay, dann verkackt den Anfang diesmal nicht.
Was?
Dann verkackt den Anfang diesmal einfach nicht. Dann machen wir es gleich richtig.
Das fällt auf. Machen wir so.
Das fällt auf?
Das fällt auf. Ja, die haben da nicht so wild auf mich geschossen auf einmal.
That's about it. Ja, es hat zu spät angefangen irgendwie. Du warst wahrscheinlich noch im Menü oder irgendwas.
Nein, und dann habt ihr auch, da musste ich immer einzeln schießen und die haben nicht reagiert. Die haben statt nur oben.
Okay, du musst jetzt sagen, wo ich drücken muss. Wieder auf den Rohr.
Auf den Aufnahmen.
Okay, tschüss.